Kekse. Wer Gabriel Joran in den sozialen Medien folgt, der kann sich immer mal wieder über Fotos von extrem gut aussehenden, selbstgebackenen Keksen freuen. Oder aber über Tweets darüber, warum man unbedingt Vivaldis Mandolinenkonzerte mit Il Giardino Armonico hören sollte. Gabriel Joran ist gar kein Musikkritiker. Er hat Kommunikationswissenschaften studiert, eine Softwarefirma mitgegründet und ein mobiles soziales Netzwerk entwickelt. Gleichzeitig arbeitet er aber auch immer wieder als freier Journalist zu ganz verschiedenen Themen. Er schreibt für den medienkritischen Blog über Medien und ist Mitglied bei der unabhängigen Online-Plattform Krautreporter. Dort hat er vor 2 Jahren angefangen, regelmäßig über klassische Musik zu schreiben. Schleichwege zur klassischen Musik. Unter dieser Überschrift hat er eine Serie von Artikeln veröffentlicht, die einen unkomplizierten, offenen Blick auf das werfen, was man so die Welt der Klassik nennt. Eine Welt, die denen, die nicht damit groß geworden sind, oft ziemlich unzugänglich vorkommt. Dieser Artikel gibt es inzwischen auch in Buchform. Klassik verstehen heißt das Büchlein und transportiert eine erstaunlich optimistische Botschaft. Es war noch nie so aufregend, einfach und billig, einen Einstieg in die Welt der klassischen Musik zu finden, sagt Gabriel Joran. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Gabriel, in deinen Texten deutest du immer mal wieder an, dass die Sphäre der E-Musik doch eher unzugänglich für Ungeübte ist oder für die, die damit noch nicht so in Berührung gekommen sind. Ist die Klassikwelt wirklich so elitär und ausschließend?
Also ich glaube ja nicht, aber ich bin natürlich auch befangen. Was ich glaube ist, dass viele Leute glauben, dass das so ist. Also ob es mal wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Also wenn ich mich mal daran erinnere, wie das im Musikunterricht gelaufen ist, und ich will jetzt nicht den ungezählten MusiklehrerInnen hier ihre Arbeit irgendwie schlecht reden, aber zumindest das, was ich erlebt habe, war, sagen wir, mühsam. Also die Theorie, glaube ich, wenn es überhaupt eine gab, der Vermittlung dieser Musik in der Schule, muss ja wohl gewesen sein, wenn die Kinder den Quintenzirkel beherrschen und verstehen, was Programmmusik ist, dann wird sich der Rest irgendwie geben. Aber wir wissen ja alle, dass das nicht so ist. Also die meisten werden vergessen haben, was der Quintenzirkel ist. Und um eine Musik genießen zu können, braucht man den auch nicht. Das gilt auch für die Vermittlung von Programmmusik. Das Problem ist, was dann hängen bleibt, ist, dass man als Zuhörer oder als Zuhörerin die ganze Zeit denkt, okay, worum geht es denn hier in dieser Musik? Ja? Die Leute kommen zu mir und sagen, kannst du mir quasi sagen, worum es hier geht? Sie können sich nicht mehr vorstellen, dass die Musik für sich stehen kann, sondern für ganz, ganz viele Zuhörer ist der einzige Zugang zur ernsten Musik oder zur klassischen Musik im weitesten Sinne eine Entschlüsselungsaufgabe. Also man muss da irgendwie ran und es bedeutet irgendwas. Und wenn ich nur wüsste, worum es geht, dann würde ich es auch irgendwie verstehen. Und das ist halt blöd, die Musik darauf zu reduzieren, dass sie irgendwas anderes imitiert, sei es ein Fluss, ein technisches Gerät, ein Vogel, ein Tier, irgendwas, das führt völlig auf die falsche Fährte, meiner Meinung nach. Darum geht es meiner Meinung nach eigentlich nicht. Und für mich war ein großes Erweckungserlebnis, und das habe ich halt auch in dem Buch geschrieben, dass man diese Musik interpretieren muss, aber das ist kein technischer Vorgang. Das funktioniert eher, behaupte ich, über eine Metapher, über ein Bild, über eine Assoziation. Und für mich war so das Erweckungserlebnis auch spät dann, als meine Eltern tatsächlich irgendwann mal, vielleicht sogar beim Abendessen war es, über die Maleraufnahmen gesprochen haben, die sie monatelang eingespielt haben und wiedergegeben haben, was ihr damaliger Chef, der Dirigent Eliyahu Inbal, ihnen mitgegeben hat. Nämlich, es gibt keine wirklich nur einfach schöne Stellen bei Mahler. Immer guckt auch der Teufel um die Ecke. So, das ist schon alles. Mhm. Ja, das ist das ganze Bild. Und ich behaupte, mit dem Satz im Kopf, sich eine Mahler-Sinfonie anzuhören, ist für jemanden, der nicht weiß, worum es da geht, 100-mal besser als ohne diesen Satz. Weil sonst versteht man nicht, was da vor sich geht. Man versteht nicht mal, auf welcher Ebene sich da etwas abspielen kann. Und dass es so etwas gibt wie Ironie in der Musik, dass es so etwas gibt wie Anläufe, die scheitern, dass es so etwas, dass es alles gibt, was es im Leben gibt, auch in der Musik gibt, und dass es nicht eindeutig zuzuordnen ist, dies bedeutet das und das bedeutet jenes und dieses Motiv ist der Peter und das ist der Wolf, und dass das in den meisten Fällen eben nicht so ist, das möchte ich den Zuhörern, für die das alles neu ist, gerne mitgeben.
Wie kam das denn alles eigentlich? Wann hast du gemerkt, dass da bei vielen Leuten ein Interesse vorhanden ist, über Social Media was über klassische Musik zu erfahren oder auch von dir Hörtipps zu kriegen?
Also ich bin ja begeistert von dieser Musik. Ja, ich kann diesen Job ja nur machen, weil ich wirklich gerne Sachen, die ich mag, mit anderen Leuten teile. Das ist bei den Keksen so. Also wenn ich irgendein Rezept entdeckt habe und sie gebacken habe, dann natürlich, jeder kennt das, man will die dann teilen. Man will die ja nicht alle komplett selber aufessen. Das Beste an Keksen ist ja, dass man sie teilen kann. Und das ist bei Musik auch so. Und das ist ja eine Grundmechanik, warum Social Media funktioniert. Ja, Facebook und Twitter. Und dann später die neueren Sachen wie TikTok und so, die funktionieren ja, weil ich etwas teilen möchte. Und weil ich etwas gefunden habe, was ich gut finde oder skandalös oder schlimm oder interessant und wo ich denke, das könnte euch auch interessieren. Ich benutze Twitter seit 10 Jahren, also schon sehr, sehr, sehr lange, für alles Mögliche und eben auch, um ab und zu meine Follower auf Musik hinzuweisen, die ich gut finde und von der ich nicht weiß, warum die nicht jeder ständig hört. So, und die ersten Reaktionen, und damit meine ich die Reaktionen in den ersten Jahren, seit ich das mache, waren also praktisch null. Also keine Antworten, keine Replies, keine Retweets, keine Likes, also nichts, keine Form von Interaktion, gar nichts. Und ich habe das einfach ignoriert. Ich habe einfach weitergemacht. Und ich hatte ja genug andere Tweets, auf die die Leute auch reagiert haben. Und die Kekse sind sicherlich zugänglicher als irgendwelche atonalen Experimente des 20. Jahrhunderts und so weiter. Das ist also einfach nur, glaube ich, der schieren Sturheit geschuldet. Weil mit der Zeit kamen natürlich Leute dazu, die kamen nicht unbedingt wegen der Klassik-Tipps, die kamen wegen irgendwelchen anderen Sachen, wegen irgendwelchen anderen Quatsch, den ich gepostet habe. Und denen habe ich quasi die Musik so reingemogelt oder so reingeschummelt. Ja, so ähnlich wie man vielleicht einem Haustier eine Tablette ins Essen reinmogelt, weil die muss sein, ja, aber so. Und dann mit der Zeit kamen genug Leute dazu, die mit dieser Art von Musikempfehlung was anfangen konnten. Und ich bin dann vor ein paar Jahren gefragt worden von der Krautreporter-Redaktion, willst du nicht mal einen Text schreiben darüber, so wie man klassische Musik hört? Und die Krautreporter schreiben halt so lange Erklärtexte zu extrem belastenden Themen wie Nordkorea oder Krankenversicherungen und also so schwierige, sperrige Themen mit dem Anspruch, okay, wir ergründen das jetzt mal in einem Text, den zu lesen halt schon irgendwie 30, 40 Minuten dauern darf. Und ich habe gesagt, boah, ich finde das ein bisschen anmaßend, ich kann nicht in einer halben Stunde erklären. Und dann habe ich aber trotzdem angefangen und dann wurde aus diesem einzelnen Artikel wurde dann halt eine ganze Serie und aus der Serie wurde ein Buch und jetzt telefonieren wir hier miteinander. Ich glaube, es ist wie so eine Lawine. Also es fängt ganz klein an und es wird dann immer größer. Und ich muss natürlich auch noch dazu sagen, die Methode, wie man so einen Text schreibt, damit der bei den Krautreportern genommen wird, ist, indem man das Publikum, also die LeserInnen, mit einbezieht. Das heißt, bevor ich da überhaupt irgendwas schreiben durfte, musste ich erstmal eine Umfrage schicken an die Mitglieder von Krautreporter. Also da ist man ein zahlendes Mitglied und da gibt es irgendwie 10.000 Leute oder 15.000 Leute, glaube ich sogar mittlerweile, die da jeden Monat für bezahlen. Und die werden einbezogen. Das heißt, man fragt erstmal bei den künftigen Leserinnen an und sagt, ich habe vor, etwas zu schreiben über das Thema klassische Musik. Was sind da eure Erfahrungen mit gewesen? Welche Probleme habt ihr? Und ich dachte eigentlich, ich wüsste ungefähr, wie ich es angehe. Und dann habe ich halt gemerkt, nee, also das funktioniert alles nicht, weil ich halt solche Nachrichten zurückbekommen habe, wie wenn ich in einem Streamingdienst, Spotify oder bei Apple Music oder sowas, gleich sehe, da steht Adagio, dann habe ich schon keine Lust mehr, weil das kenne ich ja schon. Oder jemand hat geschrieben, wenn ich diese ganzen Zahlen sehe, KV 263, dann noch römisch 2, dann noch eine Nummer, dann noch eine Opusnummer und so, da habe ich schon gar keine Lust mehr. Und ich habe nachgefragt, weil ich es nicht fassen konnte, weil wenn man so einen Streamingdienst benutzt und dafür seine, weiß ich, 10 Euro im Monat bezahlt, dann kostet es ja nicht mehr, da einmal drauf zu klicken, um zu gucken, was sich hinter Adagio verbergen könnte oder hinter KV 263. Und da habe ich eben festgestellt, nein, die Leute ticken beileibe nicht so. Bei mir überwiegt, glaube ich, einfach die Neugier. Ich würde dann einfach draufklicken und schauen, was passiert. Und ich werde ja merken, ob es mir gefällt oder nicht. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, die Vorbehalte sind so groß, dass selbst das schon stört. Dann habe ich Fragen bekommen wie, ich mag Filmmusik, ich mag die Musik aus dem und dem Film. Und das ist ja oft symphonische Musik. Und dann haben Leute so kleinlaut nachgefragt, darf ich das gut finden? Und dann saß ich da und dachte, Mist, wie fange ich denn jetzt an? Weil alles scheint so darauf ausgerichtet zu sein, den Zugang zu dieser Musik möglichst effektiv zu behindern, wo es nur geht. Und dann habe ich halt angefangen zu sagen, okay, wir machen das jetzt mit so einer Leiter. Ich bringe euch Musikbeispiele mit und ich bringe euch Musik von Leuten, die ihr noch nicht kennt und nicht mal dem Namen nach, weil ich auch halt weg wollte von diesem klassische Musik.
Du stellst einfach auch oft Playlists zusammen, ne, zu bestimmten Themen. Also du machst Vorschläge. Es geht, wenn ich dich richtig verstehe, schon auch einfach insgesamt viel um Inspiration.
Ja. Ja. Also es geht schon darum, so die Begeisterung zu vermitteln. Und die ist auch echt. Also ich empfehle nur Sachen, die ich wirklich gerne selber höre. Und ich sage denen dann in maximal 280 Zeichen, manchmal muss es ein bisschen länger werden, aber meist ganz kurz, warum ich das gut finde. Und das ist dann meist keine technische Erklärung, ist ganz selten mal eine technische Erklärung. Meist ist es was anderes, meist ist es eine Beschreibung dieses Stils oder eine Assoziation, die ich habe.
Wir befassen uns ja diese Woche hier in der Sendung mit optimistischer Musik. Was müsste denn dazu auf jeden Fall auf die Liste bei dir?
Ja, also es gibt wahnsinnig optimistische Musik in allen Epochen. Ich würde anfangen mit der Battaglia von Bieber, Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Wahnsinnig unterhaltsame, wahnsinnig fetzige Musik mit präparierten Instrumenten, mit ganz merkwürdigen Verfremdungseffekten drin und einfach extrem unterhaltsam, macht gute Laune. Ich würde Hummel dazu nehmen. Der sitzt so zwischen den Zeiten, weswegen der einfach gerne ignoriert wird. Der ist nicht mehr klassisch und noch nicht romantisch. Das macht ihn total großartig. Das dritte Klavierkonzert von Johann Nepomuk Hummel macht verlässlich gute Laune bei mir. Ich kann es nur sehr empfehlen. Bisschen später dann Muschkowski, auch ein unbekannter Komponist. Der wird angeblich, das war so die Vermutung, die ich gehört habe, der wird angeblich nicht gespielt oder so selten gespielt, weil es zu leicht ist fürs Klavier. Also auch völlig absurder Grund, Musik nicht zu spielen. Es ändert aber nichts daran, dass es sehr schöne Musik ist. Und wenn man etwas aus dem 20. Jahrhundert will, ist natürlich auch genug. Verlässlich, gut Energie gibt der Short Ride in a Fast Machine von John Adams. Das ist ein wahnsinnig rhythmisches, schnelles, sauschwer zu spielendes Stück, das sofort in die Beine geht. Wenn man gar keine Ahnung von nichts hat, funktioniert der Adams auf jeden Fall auch.